Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zu unserer Blätterwald-Folge im August 2025. Wir, das ist mein Kollege Markus Sobotke und
meine Kollegin Susanne Lizewski.
Wir nehmen auf am 28. Juli 2025 und haben uns folgende Fachzeitschriften für diese Folge angeschaut. Die Care Invest mit der Ausgabe 15/16 2025, die Care Konkret mit den Ausgaben 27 und der Doppelausgabe 28/29 sowie der Ausgabe 30 2025, die F&W mit der Ausgabe Juli 2025, das Krankenhaus, Ausgabe Juli 2025, den Nachrichtendienst des Deutschen Vereins, auch aus dem Juli 2025, die Wohlfahrt intern mit der Doppelausgabe für Juli und August diesen Jahres. Und wir haben auch einige aktuelle Meldungen aus verschiedenen Fachportalen aus dem Internet mitverarbeitet. Mittlerweile haben wir ja eine Struktur, Markus. Und die erste Struktur, die Zahl des Monats, manchmal ja auch zwei oder drei Zahlen. Und ich habe eine mitgebracht für diesen Monat, 4.135. Eine Idee, was das sein könnte?
Das hört sich mal wieder stark nach einer Verdienstgrenze oder einem Verdienstniveau in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft an oder auch in einer anderen Branche. Aber du wirst uns jetzt aufklären.
Du hast vollkommen recht, Markus. Wir sind in dem Verdienstbereich und da sieht man wieder, wie tief du drin bist in den verschiedenen Themen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Und ja, 4.153 Euro hat was mit Entgelt zu tun. In dem Fall das Entgelt für den Beruf der Altenpfleger und zwar der Median. Das heißt, 50% der Altenpflegekräfte verdienen mehr als 4.153 Euro und 50% weniger. Das ist extrem schön aufgearbeitet worden von der Bundesagentur für Arbeit. Wir packen die Webseite auch in unsere Shownotes. Da können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gerne persönlich nochmal etwas tiefer recherchieren dazu. Und man sieht, dass das nochmal in verschiedene Quartile aufgeteilt worden ist und aber auch Auswertungen existieren zu Altersgruppen, zu geschlechtsspezifischen Bezahlungen und aber auch Bundesländer und Städte im Vergleich. Bei den Bundesländern ist Baden-Württemberg der Spitzenreiter. Da verdienen die Pflegekräfte 4.325 Euro im Median. Und am Ende der Bundeslandliste steht Sachsen mit 3.891 Euro. Die Städte, wie eigentlich auch schon zu erwarten, ist München vorne, Stuttgart, Köln. Das heißt auch Städte, wo ich hohe Lebenshaltungskosten aufgrund hoher Mieten habe. Frankfurt am Main auf vierter Stelle. Und wir sehen auch durchaus eine unterschiedliche Verteilung bei den Altersgruppen. Altenpflegekräfte unter 25 Jahren verdienen etwas weniger. Da sind wir im Median bei 3.864 Euro. Über 55 Jahre etwas mehr, da sind wir deutschlandweit im Median bei 4.294 Euro. Das ist sicherlich interessant. Wir haben in den letzten Folgen immer häufig über Verdienste in der Pflege gesprochen, dass die gar nicht so schlecht sind. Und hier haben wir jetzt wirklich mal eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit, um dort sehr aktuell Zahlen und auch Nachweise zu haben, was Altenpflegekräfte in Deutschland verdienen. Und dazu muss man sagen, es kommen noch bestimmte Zuschläge, Zulagen etc. dazu. Das ist hier nicht mit erfasst, sondern es ist mehr oder weniger. Natürlich ist auch die Frage, wie bezahlt wird, in welchen Bereichen das Grundgehalt. Manche Arbeitgeber haben noch 13 Gehälter, andere 12 Monatsgehälter. Aber um das hier einigermaßen gleich und vergleichbar zu machen, es zeigt sich, im Vergleich von Gehältern vor 5 Jahren haben wir ein wirklich gutes Gehaltsniveau für Altenpflegekräfte in Deutschland. Super Statistik und vor allen Dingen mal endlich etwas, was zeitnah ist und nicht erst ausgewertet wird, wenn die Zahlen schon 2, 3, 4 oder 5 Jahre alt sind.
Ja, und halt auch sehr, sehr interessant die Differenzierung, die man sich da anschauen kann. Also sagt es auf Alter bezogen, Gender Pay Gap ist mit berücksichtigt, liegt für den Medianverdienst bei 100 Euro. Da gibt es Branchen, wo die Spanne größer ist, die Situation weniger erfreulich. Und auch wenn man nochmal in andere Berufsgruppen schaut, ich habe mal gesehen nach dem Anforderungsniveau der Fachkraft im Bereich der Verkäufer, Verkäuferinnen, Mediangehalt 2849 Euro, also 31% unterhalb der Pflegefachkraft in der Altenhilfe. Einzelhandelskaufmann, auch Fachkraftniveau, genau das gleiche. Also liegt im Median genau wie Verkäufer, Verkäuferin bei 2849 Euro. Und auch hier großer Unterschied. Und wenn man dann mal in die Berufsgruppe der Spezialisten schaut, also zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen bei Grundschulen, also wo man dann auch ein Studium mitbringen muss, da liegt der Medianverdienst bei 4768 Euro. Das sind 15% mehr im Vergleich zur Fachkraft der Altenhilfe. Also auch hier der Unterschied gar nicht mal so groß. Selbst jetzt in dieser Kategorie, Sprung der Kategorie vom Fachkraft zu Spezialisten.
Und ich habe mir auch nochmal den Gender Pay Gap angeschaut, weil gerade in der Pflege haben wir ja überwiegend Frauen. Leider sieht man nicht so direkt, wie hier was berechnet worden ist, weil wir gerade auch im Pflegebereich viele Teilzeitkräfte haben. Und die Frage ist, ja, wo steht jemand auch in dem Berufsleben am Anfang oder ja am Ende? Aber was angegeben ist, sind die Fallzahlen und die bestätigen letztendlich, dass überwiegend Frauen in diesem Beruf arbeiten. Oder anders gesagt, wir haben hier knapp 130.000 Fälle berücksichtigt für die Statistik und davon sind etwa 27% Männer. Das heißt, über 70% hier Frauen und müsste wahrscheinlich tiefer analysieren, um zu sehen, 100 Euro ist recht überschaubar in der Differenz der Bezahlung zwischen den Geschlechtern, gibt es dafür bestimmte Gründe in diesem Bereich. Wirklich gut mal eine aufgearbeitete Statistik. Hast du noch eine Zahl für mich, Markus?
Ich habe auch eine Zahl des Monats mitgebracht. Da kam man auch gar nicht drum herum. Ist medial also sehr stark aufgegriffen worden, nicht nur in der Fachpresse, in den Fachmedien, sondern eben auch in den allgemeinen Medien, ARD und ZDF. Das ist die Zahl 3108. Sind auch Euro. Das ist der Wert der aktuell, also zum 1. Juli diesen Jahres, gemessenen bundesweiten durchschnittlichen Eigenanteil für die Heimunterbringung. Also Menschen, die in der stationären Pflege untergebracht sind, zahlen im bundesweiten Durchschnitt aktuell, Stand 1. Juli, 3.108 Euro aus eigener Tasche. Die Zahl ist deswegen thematisiert worden. Die Zahl liegt erstmals über 3.000 Euro. Also hier haben wir eine Schallmauer wieder durchbrochen. Datenbasis ist die Statistiken des Verbandes der Ersatzkassen, VDEK, die dies jetzt veröffentlicht hat. Ist eine für viele auch branchenfremde Beobachter ein erschreckendes Niveau. Das kann man unmittelbar auf sein eigenes Gehalt beziehen, auf seine eigene Rente. 3.000 Euro im Monat zusätzlich aufwenden zu müssen. Mediale Aufmerksamkeit demnach gesichert. Es handelt sich hier um die Eigenbeteiligung bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 12 Monaten, also schon inklusive dieses Zuschusses von 15% zum einheitlichen Eigenanteil der Pflegekosten. Der 15% Zuschuss der Pflegekasse ist hier schon inkludiert. Das erhält man ja ab dem Pflegegrad 2 in der stationären Unterbringung. Was der VDEK auch ausweist, das ist die Differenz gegenüber dem Vorjahr, also gegenüber dem 1. Juli 2024. Da hat der Anstieg dieses Eigenanteils 8,25% beziehungsweise im absoluten Wert 237 Euro pro Monat betragen. Wie gesagt, im bundesweiten Durchschnitt. Natürlich variieren die Eigenanteile je nach Bundesland. Ich habe mir mal rausgegriffen, am niedrigsten liegen sie in Sachsen mit 2.595 Euro, am höchsten in Bremen mit ganz knapp 3.500 Euro. Also hier hat man jetzt zwischen dem günstigsten und teuersten Bundesland, wie gesagt, immer Durchschnittswerte, eine Differenz von 33% beziehungsweise knapp 850 Euro absolut pro Monat.
Das ist ja schon eine ganze Stange, ne, in der Abweichung. Also man sollte dann vielleicht sogar gucken, in welchem Bundesland man sich ein Pflegeheim aussucht. Das kann in der Zuzahlung, in der Eigenleistung extrem abweichen. Wobei auch hier, man muss ja sagen, wir sind wieder in der Statistik, ist ein Durchschnitt. Im Zweifel gibt es diesen Durchschnittswert in keinem Heim, aber es gibt einen guten Anhaltspunkt. Sicherlich auch in den verschiedenen Städten haben wir immer auch verschiedene Höhen in den einzelnen Anbietern, Trägern der einzelnen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen. in einer Stadt schon so, dass man da theoretisch eine Wahl hätte? Praktisch momentan in vielen Bereichen nicht, weil die Pflegeheime voll belegt sind und man froh ist, wenn man einen Platz bekommt. Angehörige vielleicht schon gar nicht mehr darauf gucken, was es kostet, weil sie sind froh, wenn ich sie die stationäre Pflege als Dienstleistung überhaupt ins Angebot nehmen kann. Diesen Unterschied bis auf einzelne Standorte herunter, Markus, das können wir ja auch mit unseren Daten, die wir haben, gut in den Standortanalysen herausarbeiten. Und genau da sehen wir, dass in einzelnen Stadtteilen in einer Gemeinde schon die Eigenanteile extrem unterschiedlich sein können. Hast du mal unsere Daten mit analysiert vor dem Hintergrund der Zahl?
Ja, ich hatte jetzt nochmal in eine aktuelle Auswertung geschaut, die wir für eine Analyse benötigt haben. Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich das eine Thema, aber Anbieter interessiert natürlich auch, wie sieht das Preisniveau vor Ort ganz konkret aus? Welche Preise nehmen Wettbewerber? Und das erfassen wir ja fortlaufend und sehr kleinteilig. Bin jetzt auch mal bei dem Beispiel Sachsen geblieben. Hier ist tatsächlich zwischen den einzelnen Standorten in einer konkreten Stadt, also regional gleiches Einzugsgebiet, ein Preisunterschied von bis zu 1200 Euro im monatlichen Eigenanteil. Und das sind dann im Verhältnis zum absoluten Preis, zum Höchstpreis 40%. Also eine 40-prozentige Abweichung, die hier von Einrichtungen aufgerufen wird.
Das heißt, jetzt diese Gemeinde in Sachsen, wo du die Daten nochmal sehr konkret aus einer unserer Analysen herausgenommen hast, zeigt diese Analyse, dass in einer Gemeinde, und das wird jetzt nicht Dresden oder Leipzig sein, sondern wahrscheinlich eher so eine mittelgroße Stadt, es wirklich einen Unterschied macht, welches Pflegeheim ich auswähle in Bezug auf meine Kosten des Eigenanteils und hier in dem Fall 1200 Euro Unterschied pro Monat.
Genau.
Und wir können ja dann auch noch die Qualitätsdaten, die veröffentlicht sind, der einzelnen Pflegeheime, Pflegeeinrichtungen mit dazu nehmen. Da sehen wir durchaus Unterschiede. Manchmal sieht man die auch bei geringeren Preisen eine etwas andere Qualität, kann man aber nicht sagen als allgemein gültig. Aber genau das ist, was man sich sicherlich auch genau anschauen sollte. Im einerseits Wettbewerb, wenn man aus der Unternehmenssicht als Anbieter eines Pflegeheims, aber natürlich auch als Privatmensch, der vielleicht das Pflegeheim seiner Eltern für seine Eltern aussucht oder auch für sich selber. Bei uns gibt's immer so einen Spruch in der Familie, wenn die Kinder extrem aufsässig sind, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen später dein Pflegeheim aus.
Ja, das kenne ich so ähnlich auch aus der eigenen Familie.
Ja, wenn's blöd läuft, bist du froh, wenn du noch ein Dach über dem Kopf hast, wo es nicht durchregnet. Wollen wir zur nächsten Kategorie springen, Markus?
Sehr gerne.
Da sind wir im Politikteil, ne?
Genau, Politik. Ich würde gern beginnen mit der Pflegereform oder mit dem Weg zur Pflegereform, die ja für dieses und nächstes Jahr angekündigt ist. Vorbereitung soll in 2025 laufen, einer wirklich umfassenden Reform und die Umsetzung dann ab 2026. Hier hat am 7. Juli die erste Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung dieser umfassenden Pflegereform stattgefunden. Das ganze Vorhaben ist betitelt mit Zukunftspakt Pflege. Zukunftspakt Pflege ist Synonym für diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Aufgabe ist ja laut Koalitionsvertrag der Arbeitsgruppe, dass bis Jahresende Vorschläge für eine entsprechende Reform gemacht werden. Wer ist beteiligt an der AG? Das sind Vertreter verschiedener Bundesministerien, die hier Aktien haben bei dem Thema. Dann sind die für Pflege zuständigen Minister und Senatoren aller Bundesländer vertreten, sowie auch die drei kommunalen Spitzenverbände. Das heißt Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das ist die Gesamtmannschaft dieser AG. Und was hat man jetzt am 7. Juli konkret gemacht? Man hat zwei Fachgruppen gebildet. Die Fachgruppe Finanzierung, vollständig benannt nachhaltige Finanzierung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung. Das ist die eine Fachgruppe. Die zweite, das ist die Fachgruppe Versorgung mit vollem Titel nachhaltige Sicherstellung der Versorgung und Stärkung der ambulanten und häuslichen Pflege. Also da weiß man schon, wo der Weg hinführen soll in der Anpassung der Versorgung. Bei der Finanzierung wurden auch konkrete Ziele genannt, um die man sich jetzt in den kommenden Monaten kümmern möchte. Es geht um Anreize für eine eigenverantwortliche Vorsorge, also Anreize/Pflichten. Das muss sich zeigen, wie das nachher ausgestaltet wird. Ein kapitalgedeckter Pflegevorsorgefonds soll eingerichtet werden. Man will sich unterhalten über die Aufteilung der Finanzierungsanteile zwischen Beiträgen, Steuern und privater Beteiligung. Streit- und Reibungsthema in jedem Gutachten und jedem Reformvorschlag für die soziale Pflegeversicherung. Und da gibt es noch eine Reihe weiterer Aspekte, deren Möglichkeiten zur Umsetzung geprüft werden sollen, nämlich die Ausgaben der Pflegeversicherung zu begrenzen, die Einnahmenseite zu verbessern. Also hier sind wir bei diesem Thema Verbreiterung auch der Einnahmenbasis, wo es ja auch sehr weitreichende Forderungen im Vorfeld gegeben hat. Und natürlich die Eigenanteile von Pflegebedürftigen begrenzen. Das darf bei so einem Vorhaben selbstverständlich nicht fehlen, bei der aktuellen Not von Pflegeheimbewohnern, die mit den entsprechenden Beträgen, die wir eben thematisiert haben, konfrontiert sind. Das war dieses Themenspektrum zur Finanzierung oder Finanzreform der Pflegeversicherung, die Reform der Versorgung. Hier soll im Fokus stehen die Anpassung am Leistungsumfang der Pflegeversicherung. Maßnahmen zur Prävention und Rehabilitation sollen gestärkt werden. Auch das im Vorfeld ja auch intensiv diskutiert, auch im Koalitionsvertrag hervorgehoben, Pflegebedürftigkeit vermeiden, verringern. Jetzt auch keine ganz neue Idee, aber eben hier auch nochmal aufgegriffen. Förderung von Innovation und Digitalisierung soll vorangetrieben werden. Und ja, wortwörtlich heißt es, eine leicht verständliche, unbürokratische, wohnortnahe Beratungs- und Unterstützungsleistung für pflegende Angehörige. Also auch hier wieder Unterstützung des größten Pflegedienstes in Deutschland, nämlich die pflegenden Angehörigen. Diskutiert werden soll auch das Familienpflegegeld als Pendant zum Elterngeld, also auch hier ein Prüfauftrag. Die Arbeitsaufträge für die beiden Fachgruppen sind sehr detailliert einer Pressemeldung des Bundesgesundheitsministeriums vom 7. Juli zu entnehmen. Wir stellen den Zuhörerinnen und Zuhörern den Link auch in die Shownotes zu dieser Aufnahme. Was auch klar geworden ist jetzt oder aufgezeigt wurde, das ist der Fahrplan für die Kommission. Also wir hatten jetzt gesagt Anfang Juli initial die Sitzung. Im Oktober soll es eine Sachstandssitzung geben auf Ebene der Ministerinnen und Minister. Und für Dezember ist dann die Ergebnissitzung geplant, aus der dann Eckpunkte der Reform vorgelegt werden sollen. Ab Januar 2026 soll dann konkret der Gesetzgebungsprozess für eine große Reform der Pflegeversicherung starten, begleitet von Workshops und sogenannten Praxischecks. Das werden dann die Rahmen sein und die Zusammenkünfte, wo dann auch Praktiker aus der Pflege in den Prozess eingebunden sind oder sein werden. Das ist auch eine große Kritik an dem ganzen Vorgehen, dass Personen mit Einblicken in die Praxis erstmal weitgehend außen vor sein werden in dieser Kommission und in diesen Fachgruppen, die sich dann gebildet haben. Wobei, man hat ja jetzt auch schon gesehen, die Gesundheitsministerin Waken ist ja nah an der Praxis dran, unterhält sich mit einzelnen Wortführerinnen und Wortführern der Pflegebranche und meldet sich dann auch eigentlich sehr zeitnah mit eigenen Einschätzungen, zum Beispiel zur stammulanten Versorgung, dann an die Öffentlichkeit.
Was ich schon erstaunlich finde, gerade wenn man sich anschaut, wer ist denn jetzt wirklich Mitglied in persona? Du hast ja am Anfang die Zusammensetzung kurz erläutert. Findet man noch nichts darüber. Was wirklich schade ist. Was ich gut finde, ist, wenn man auf die Webseite des Bundesgesundheitsministeriums geht, sieht man wirklich auch den Fahrplan auch echt gut dargestellt. Ob der so haltbar ist, werden wir sehen. Aber zumindest hat man sich einen gemacht. Ich glaube, es wird auch noch heiße Diskussionen in dem Herbst geben. Hier, es geht um Ressourcenverteilung an die verschiedenen Punkte. Aber es wäre schön, man wüsste, wer genau in persona da drin sitzt und auch mit welchen Hintergründen.
Gut, ja, zumindest auf Landesebene. Das sind ja die zuständigen Ministerinnen, Minister, Senatorinnen, Senatoren. Wenn da jetzt in Vertretung gearbeitet wird, dann weiß man es nicht. Aber im Endeffekt verantwortlich sind die Personen, die dort dann an der Spitze stehen. Ja, ganz interessant auch. Bundesgesundheitsministerin Waken hat auch nochmal den Start dieser Kommission zum Anlass genommen, um darauf hinzuweisen, dass die angestrebte Reform ja auch noch etwas Zeit benötigen wird, bis es ein Gesetz gibt. Und dann wissen wir alle, das dauert dann noch, bis so ein Gesetz greift und bis es dann Effekte hervorbringt. Die finanzielle Sorge der Pflegeversicherung, die ist ja aktuell gegeben. Nina Waken wird ja hier auch nicht müde, Mittel aus dem Bundeshaushalt für eine kurzfristige Stützung der Pflegeversicherung einzufordern. Verweist ansonsten auf die Notwendigkeit, dass Beitragssätze ab Januar 2026 erneut erhöht werden müssten, was ja im Moment wirklich für niemanden von Interesse sein kann. Und es muss sich halt zeigen, ob die Ministerin sich mit ihrer Forderung durchsetzen kann, nämlich im aktuellen Bundeshaushalt 2025 ist bisher ein Darlehen von 0,5 Milliarden Euro für die Pflegeversicherung vorgesehen. Also 0,5 Milliarden Euro in diesem Jahr und dann nochmal 1,5 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Dem muss man gegenüberstellen, dass das Defizit der Pflegeversicherung ja schon letztes Jahr 2024 bei 1,5 Milliarden Euro lag. Und das ist ja dann nicht weg, das ist ja dann nicht abgeschlossen, das Defizit besteht, da kommt dieses Jahr nochmal was dazu. Solche Darlehen sind ja keine Zuschüsse, die müssen ja auch schon zurückgezahlt werden. Und es läuft ja noch ein altes Darlehen, das glaube ich 2028 fällig wird.
Du meinst, wenn die Pflegeversicherung ein Marktteilnehmer wäre im normalen Wettbewerb und unsere Schwestergesellschaft, die Sozialbank, angefragt würde, ob sie einen Kredit gibt, würde unser Risikomanagement in der Bank wahrscheinlich den Kopf schütteln. Bei Unternehmen, die mit einem Defizit ankommen, eigentlich auch schon klar ist, dass es ein Defizit die nächsten Jahre geben wird und keine positive Zukunftsprognose herrscht, würde ein marktfähiger, sagen wir einfach eine Bank, die nicht staatlich gebunden ist, auf jeden Fall keinen Kredit rausgeben dürfen. Und dürfen ist hier wirklich so gemeint, weil die Vorgaben dafür werden von der BaFin, der Bundesfinanzaufsicht, gemacht und Banken kommen in Teufels Küche, wenn sie da ein Darlehen rausgeben würden. Also mal gespannt, wie das weitergeht. Es wird sicherlich, gerade im Herbst wird es wieder eine Diskussion geben, wenn es dann die Diskussion gibt, ob die Beiträge zur Sozialversicherung steigen müssen. Die Krankenkassen kommen ja auch noch dazu. Das ist ja kein isoliertes Thema der Pflegeversicherung.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Aber jetzt sind, glaube ich, erstmal alle in der Sommerpause. Ich glaube auch noch keiner kam mit der umfassenden Superidee. Gibt verschiedene, die ja auch jetzt durch die Sommerpresse geistern an verschiedenen Punkten. Unsere Wirtschaftsministerin, die längere Arbeitszeiten fordert, durchaus ja ein Thema auch zur Finanzierung. Vorletzte Woche war es, glaube ich, als es der Rentensoli die Runde machte, ob Rentner nicht auch ein Soli zahlen sollten, in welchen Bereichen, ob Renten anders versteuert werden sollten. Letzte Woche war auch die Diskussion, ob man nicht das ganze System reformieren sollte und die Beitragsbemessungsgrenzen kappen müsste. Es gibt viele Ideen, aber noch keine, habe ich das Gefühl, findet gerade eine größere Mehrheit und ist wirklich so weit, dass sie politisch und gesellschaftlich vor allen Dingen auch umsetzbar ist.
Ja, auch die ressortübergreifende Gedanken, wie du gerade sagtest, mit Beschäftigungsthema, mit Rente. Gut, Rente sieht ja auch nicht rosig aus. Irgendwie muss man es finanzieren können. Es darf nicht zu teuer werden und die Mittel müssen verfügbar sein, aus welchem Topf auch immer. Also dieses ganzheitliche Konzept, da bin ich gespannt, ob das irgendwann mal greifen wird. Aber ich denke, der Leidensdruck wird größer.
Ja, und neben der Finanzierung wird sicherlich die Diskussion auch wieder lauter werden um die Frage der Leistungen, die dahinter stecken. Gerade im Pflegegrad 1, und das sehen wir auch in unseren eigenen Daten, die basieren auf dem Statistischen Bundesamt, die Gesundheitsausgaben, wer wie was finanziert und eben auch für Pflege in welche Bereiche. Und man sieht eben seit Einführung der Pflegegrade haben wir nochmal einen exponentiellen Anstieg gehabt und gerade auch der Pflegegrad 1, der früher ja eigentlich gar nicht abgedeckt war. Also eigentlich müsste man sagen, den Pflegegrad 1 über die Pflegeversicherung so zu finanzieren, im Nachhinein heute ein wirklicher Fehler, wo gerade in diesen Bereichen Menschen sich häufig ja auch noch selbst helfen können, auch die Kosten überschaubar sind. Ja, da geht es ja nicht um Pflegeheimkosten von über 3.000 Euro, über die wir eingangs gesprochen haben. Was macht sich denn auf der Krankenhausfront, Markus?
Vorbereitend auf unsere Aufnahme heute habe ich mir schon Anfang letzter Woche groß in den Kalender eingetragen. Ende der Woche kommt ein Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums für ein Gesetz zur Anpassung der Krankenhausreform. Sehnsüchtig gewartet bis zum Ende der Woche, auch am Wochenende geschaut, heute Morgen nochmal geschaut. Es gibt noch keinen Gesetzesentwurf. Aber es gibt eine Berichterstattung zu Äußerungen aus dem Gesundheitsministerium. Was drinstehen wird oder wo die Reise hingehen wird, zumindest grob, das ist schon an die Öffentlichkeit gedrungen. Das ist dann ab Donnerstag, Freitag letzte Woche schon aufgegriffen worden von den Medien. Insgesamt schon auch ein Stück weit aufschlussgebend. Wir können auf jeden Fall ein neues Gesetz uns merken, das KHAG, etwas einfacher als das KHVVG.
Wofür steht das? KHVVG, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Aber was müssen wir uns jetzt merken als Ausspruch?
Jetzt werden wir demnächst das Krankenhausanpassungsgesetz sehen.
Das passt das KHVVG, was im letzten Jahr abgeschlossen worden ist, an, wenn ich?
Genau. Ja. Okay. Beziehungsweise das KHVVG war ja schon ein Rechtsänderungsgesetz und ist dann in die verschiedenen SGBs und Gesetze zur Krankenhausfinanzierung schon eingeflossen. Das heißt, man wird nicht am KHVVG was ändern, sondern man schiebt ein Änderungsgesetz nach, was Neuregelungen des letzten Jahres des KHVVG nochmal ändern wird. Ja, und was hier kundgetan wird, das ist zum einen, dass die Qualitätskriterien in den Leistungsgruppen für 6 Jahre ausgesetzt werden können. Das gilt bisher für 3 Jahre. Man kann 3 Jahre davon abweichen. Jetzt sind es 6 Jahre, wie ich verstanden habe, 2x3 Jahre, also nicht 6 Jahre am Stück unbedingt, sondern 2x3 Jahre, dass man insgesamt auf 6 Jahre kommt. Sofern, das ist mit einer Voraussetzung geknüpft, dies für die flächendeckende Versorgung zwingend erforderlich ist. Wer beurteilt das? Das sollen die Bundesländer selbst für sich beurteilen können. Und das ist so grundsätzlich ein Tenor in diesem KHAG, dass die Bundesländer mehr Gestaltungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit und Einschätzungskompetenz bekommen sollen. Das heißt hier, wenn ein Krankenhaus versorgungsnotwendig ist, dann soll es auch bis zu 3 Jahren von den Qualitätsvorgaben für einzelne Leistungsgruppen abweichen können. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit den sogenannten Sicherstellungskrankenhäusern, also die fest definiert sind, bedarfsnotwendige Krankenhäuser auf dem Land. Hier sind weiterhin dauerhafte Abweichungen von Qualitätsvorgaben möglich. Dann sollen Krankenhäuser die entsprechende Qualitätsvorgaben durch Kooperation und Verbünde sicherstellen wollen. Da gab es bisher die sogenannten Entfernungspauschalen. Das heißt, die Kliniken durften maximal 30 bzw. 40 Minuten normale Pkw-Fahrzeit voneinander entfernt sein. Diese 30 und 40 Minuten differenziert nochmal, ob es Häuser der Grundversorgung sind. Da galten die 30 Minuten oder auch der Kooperation mit spezialisierten Kliniken, von denen es ja weniger gibt. Da wurden auch die 40 Minuten Fahrzeit akzeptiert. Diese Entfernungsvorgaben sollen entfallen können und auch hier im Ermessungsspielraum und Beurteilungsspielraum der einzelnen Länder. Also dass hier auch ein bisschen flexibler entsprechende Qualitätsvorgaben durch Kooperation und Verbünde sichergestellt werden sollen. Die Vorhaltefinanzierung, die eigentlich im Jahr 2028 starten sollte, die wird jetzt auf 2029 höchstwahrscheinlich verschoben. Es ist eine Definition von Fachkliniken angekündigt. Das steht noch aus bisher in der Gesetzgebung. Das ist jetzt ein Entwurf, auf den wir warten. Der wird dann in die Verbändeanhörung gehen. Da wird sich noch einiges ändern. Das sind jetzt eher so die groben Eckpunkte, die bisher bekannt sind. Es gibt ein Papier-Sachstand der Krankenhausreformanpassung vom Juni vom BMG. Und wie gesagt, wir warten jetzt täglich auf den Gesetzestext. Ich gehe auch davon aus, dass er im Laufe dieser Woche auch erscheinen wird. Wenn das der Fall ist, werden wir auf jeden Fall einen Link auch in den Shownotes platzieren.
Das heißt, trotz Sommerpause wird im BMG gearbeitet. Das ist ja beruhigend. Und sicherlich, sobald Vorschläge veröffentlicht werden, wird man medial fast nicht mehr dran vorbeikommen, weil das sicherlich heiß diskutiert wird, welche Änderungen es jetzt gibt. Und wir kommen sicherlich nachher nochmal bei dem einen oder anderen Punkt auch auf die Umsetzung der jetzigen Krankenhausreform und die Auswirkungen. In der Wohlfahrt intern, Markus, die hatte beim letzten Mal ja schon so auch eine politische Schiene drin, wer ist neu, was gibt's für Ansprechpartner, und hat diesmal sich den Ausschüssen gewidmet, die für die Sozial- und Gesundheitswirtschaft wichtig sind. Ich fand das wirklich gut, weil man einen kurzen Überblick bekommt, wer sind die Ausschussmitglieder, wer ist Sprecher des Ausschusses bzw. Vorsitzender. Und sie haben sich 3 Ausschüsse genauer angeschaut. Als erstes den Ausschuss für Arbeit und Soziales, und der wird vom stellvertretenden Vorsitzenden geführt. Und das ist Bernd Rützel von der SPD. Wir werden sehen, alle drei Ausschüsse im Sozialgesundheitsbereich sind SPD geführt. Wenn man sich mal ein bisschen das genauer anschaut, und das ist das Schöne, die Wohlfahrt intern ist extrem genau in bestimmten Auflistungen und hat alle Mitglieder aufgelistet. Und ich habe mir mal so die Arbeit gemacht, zu zählen, wie viele Mitglieder es sind und wie viele davon neu sind. Und wir haben im Ausschuss für Arbeit und Soziales 42 Mitglieder. Und davon sind 21, also die Hälfte, neu gewählt, neu reingekommen 2025 in dem Bundestag. Das heißt aber auch, dass die noch nicht so firm sind in dem politischen Ablauf, was und wie besprechen Ausschüsse, wird etwas dauern, bevor sie ankommen. Wahrscheinlich auch in den einzelnen Thematiken. Es ist immer aufgeführt, klar, die Partei, die Funktion des jeweiligen in dem Ausschuss, wann sie Mitglied des Bundestages sind, die einzelnen Mitglieder, die Ausbildung und noch verschiedene Mitgliedschaften. Wir sehen auch fast nicht anders zu erwarten, Arbeit und Soziales, einige Mitgliedschaften bei der Gewerkschaft Verdi, aber auch Mitgliedschaft bei der AWO, aber auch die Kolping-Familie ist vertreten mit jemandem. Und ich habe mir nochmal die Berufe angeschaut und was so raussticht. Und im Bereich Arbeit und Soziales sind ganz viele Rechtswissenschaftler, Verwaltungsfachwirte, würde man ja auch sagen, ja, wahrscheinlich wichtig, weil hier geht es um Gesetzgebungen und nachher auch gerade im Arbeitsrecht, großer Rechtsbereich drin. Aber wir haben dort auch zwei Mitglieder, da steht als Ausbildung Abitur, und wir haben auch eine Fleischereimeisterin drin. Dann gibt es den Ausschuss Bildung und Familie. Hier haben wir ein bisschen weniger Mitglieder, 38. Davon sind 19 neu. Bildung und Familie wird von Saskia Eskens geführt. Kennen wir, glaube ich, alle noch gut aus der letzten Legislaturperiode. Hier haben wir ein Mitglied, ist seit 2009 im Bundestag. Und das haben wir auch in dem Ausschuss Bildung und Familie. In dem Fall Bildung und Familie ist es Nicole Golke von den Linken. Und bei dem Ausschuss Arbeit und Soziales ist es Lisa Paus von den Grünen. Die ist auch Sprecherin der Fraktion. Was fällt so bei den Berufen auf? Bildung und Familie. Wir haben Diplomphysiker drin, eine Psychologiestudentin, aber auch eine Friseurin, Schriftsetzerin und auch einen ehemaligen Offizier. Und dann zum Schluss eigentlich der wichtigste Ausschuss, gerade auch wenn es um Krankenhausreform, Pflegereform, also wirklich die Dinge, die gerade an allen Ecken und Enden diskutiert werden, weil es darum geht, wie können wir zukünftig unser Sozialsystem aufrechterhalten und aber auch finanzieren, ist der Ausschuss Gesundheit. 38 Mitglieder, und das fand ich schon erstaunlich. Arbeit und Soziales ist größer wie Gesundheit, obwohl Gesundheit zumindest meiner Wahrnehmung nach momentan viel prominenter in allen Medien diskutiert wird und nicht nur in den Fachmedien. Und hier haben wir aber in Anführungszeichen nur 15 neue Mitglieder des Bundestages, die erst in dieser Legislaturperiode das erstmalig in den Bundestag gewählt worden sind. Und das stimmt mich eigentlich ganz positiv. Es sind 8 Mediziner dabei. Und 4 Pflegekräfte, das heißt Menschen, die den Bereich der medizinischen Versorgung und der pflegerischen Versorgung aus ihrer eigenen Tätigkeit kennen. Auffallend Turnier in den Berufen, ein Schauspieler und eine Synchronsprecherin. Vorsitzender des Gesundheitsausschusses ist Tanja Machalet von der SPD, auch sie schon lange bekannt im Thema Gesundheit drin, auch tief drin. Insofern sicherlich auch eine gute Diskussionsbasis für das BMG, die ja hier auch Rücksprache entsprechend mit den Ausschüssen halten und dort auch bestimmte Themen nochmal zur Vertiefung erörtern und sicherlich dann auch an verschiedenen Punkten schauen, was ist auch welche Reformvorhaben oder welche Änderungen können auch von den verschiedenen Parteien mitgetragen werden. So viel zum Politikdialog. Die Wohlfahrt intern hat es überschrieben mit Kompass, und das ist es sicherlich auch. Also 3-4 Seiten, die man sich für diese Legislaturperiode durchaus gut ablegen kann. Für bestimmte Fragestellungen häufig ja viel schwieriger nachher, die Ausschussmitglieder rauszufinden. Gerade wenn man auch die eine oder andere Anfrage hat oder den Hinweis an die Politik, ist das hier eine gute Möglichkeit, in der Übersicht zu wissen, wer hat welche Funktion. Noch eine kleine Meldung aus der Care konkret, die hat es aufgegriffen, aber auch an verschiedenen anderen Stellen der Presse wurde es aufgegriffen, und zwar überschrieben in dem Fall eine neue Bildungsarchitektur. Es gab ein Projekt, und da kommen wir wieder in die deutschen Abkürzungen, BAPID2. Diese Abkürzung steht für Bildungsarchitektur der Pflege in Deutschland, und 2 bezeichnet schon mal, es ist das zweite Projekt, es gab schon mal das erste. Hier wurde in Zusammenarbeit zwischen Deutschem Pflegerat und Uni Kiel systematisch Grundlagen für die Weiterentwicklung der Pflegeausbildung beziehungsweise der Kompetenzen der einzelnen Berufsbilder dargelegt, überprüft und auch vorgeschlagen. Und man hat sich hier auf 4 Typen geeinigt in den Kompetenzen mit unterschiedlichen Kompetenzen. Angefangen bei der Pflegefachassistenz zur Pflegefachperson, zur akademischen Pflegefachperson und dann zur Advanced Practice Nurse, sogenannte APNs. Einen deutschen Titel hat man vielleicht nicht so gefunden. Und herausgearbeitet, was die jeweiligen Besonderheiten in diesen Kompetenzbereichen sind und aber auch die Unterscheidungen. Wird sicherlich auch als Basis diskutiert werden für bestimmte Reformvorhaben in der Pflege und Pflegeausbildung. Welche Fragen sich mir gleich gestellt haben, müssen wir eigentlich die Personalbemessungsvorgaben auch in den Pflegeheimen dann ändern, aber auch im Krankenhaus? Bisher gehen wir ja von examinierten Pflegekräften aus. Examiniert heißt, sie haben eine Ausbildung als Pflegefachkraft oder auch ein Studium und können dann entsprechend eingesetzt werden. Wenn ich so einen Unterschied hier mache, muss eigentlich klar sein, wen ich wann wie einsetze, weil den verschiedenen Kompetenzprofilen folgen natürlich verschiedene Entgelte. Und das wichtig ist für Unternehmen und auch eine gewisse Sicherheit im Pflege-, aber auch im Krankenhausbereich. Wann kann ich wen mit welcher Qualifikation einsetzen, um auch entsprechende regulatorische Vorgaben einzuhalten? Neben dem, was ist sinnvoll in meiner Einrichtung, in den verschiedenen Abläufen, brauche ich in jeder Schicht pro Wohnbereich im Pflegeheim beispielsweise eine Advanced Practice Nurse, reicht eine pro Pflegeheim aus oder 2, was auch immer. Das sind sicherlich die nächsten Diskussionen, die daraus resultieren werden. Vielleicht nicht sofort, weil auch darüber sagt der Bericht bisher nichts. Wie viele Menschen in Deutschland gibt es denn überhaupt mit den Ausbildungen, die diese Kompetenzprofile haben? Gerade bei der Akademisierung der Pflege ist sicherlich noch eine überschaubare Anzahl an Pflegekräften mit einem pflegerischen Universitätsabschluss. Wir werden sehen, wie diese Vorschläge politischerseits aufgegriffen werden.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Kommen wir zu Studien und Statistiken. Auch hier gab es jetzt in der letzten Wohlfahrt intern wieder eine sehr detaillierte Ausarbeitung, die sicherlich ganz schön viel Recherchearbeit notwendig gemacht hat. Und zwar hat sich die Wohlfahrt intern die Jahresabschlüsse von verschiedenen Sozialunternehmen angeschaut. Und zwar die Jahresabschlüsse aus dem Jahr 2023. Das Erste, als ich das gelesen habe, dafür kann die Wohlfahrt intern nichts, sondern unsere regulatorischen Vorgaben, wann ich veröffentlichen muss. Also wir schauen uns Mitte des Jahres die Jahresabschlüsse 2023 an. Das Jahr 2024 ist längst rum. Was sagt uns das überhaupt noch? Ich habe das jetzt nicht die Liste durchgeschaut, ob es nicht schon die eine oder andere Meldung gab, ob vielleicht eine der Unternehmen, die dort erwähnt sind, heute mit Insolvenz zu kämpfen hat oder andere Themen. Man könnte sagen, fast ein bisschen spät, aber sicherlich eine ganz gute Übersicht, um ein bisschen eine Einschätzung zu bekommen. Sie haben die Größenkriterien festgemacht, im ersten Schritt an den Umsatzerlösen, aber auch an den Mitarbeitendenzahlen. Und man sieht bei den Mitarbeitendenzahlen, wenn wir davon ausgehen, 10.000 Mitarbeiter oder mehr, sind das bei den Umsatzerlösen die ersten 9. Und darunter sind wir im Wesentlichen im kirchlichen Bereich. Stärker vertreten ist die Caritas, wie die Diakonie. 2 diakonische Sozialunternehmen, und zwar Agaplesion und die Johanniter. Der Rest ist katholisch, also im Caritasverband organisiert. Ganz vorneweg sind die Alexianer. Ich finde, die Umsatzerlöse nötigen schon Respekt ab. Als Sozialunternehmen, die Alexianer, klar durch Zusammenschluss, wie aber auch viele andere, gerade im Wachstum, haben die Alexianer in 2023 laut Jahresabschluss Umsatzerlöse von etwas über 2 Milliarden gemacht. Das ist schon eine Menge. Die Wohlfahrt intern hat sich dann auch nochmal weiter angeschaut, neben dem Umsatzerlösen auch die Jahresergebnisse. Und da zeigt sich es ein bisschen anders. Klar, die Alexianer mit dem größten Umsatz stehen auch vorweg bei den Jahresergebnissen. Knapp 50 Millionen in 2023. Aber dann kommen nicht die größten dem Umsatz nach. Und das ist wirklich interessant. Das zweithöchste Jahresergebnis in 2023 hat die Josefsgesellschaft aus Olsberg. Die ist im Umsatz erst bei Platz 13. Und auf Platz 3 folgt das DRK BSD Baden-Württemberg-Hessen mit Sitz in Mannheim mit 25 Millionen Jahresergebnis. Also wenn man ein bisschen tiefer absteigt, sieht man durchaus auch einiges an Unternehmen, die vielleicht nicht die meisten Mitarbeiter haben und auch nicht den größten Umsatz, aber aus der wirtschaftlichen Brille sehr viel wirtschaftlicher sind. Auch wenn es nachher nochmal um Eigenkapitalquoten geht in den einzelnen Bereichen oder Umsatzrentabilitäten. Da findet sich zum Beispiel bei den Umsatzrentabilitäten im ersten Schritt gar keiner der Großen unter den ersten 5. Da steht ganz vorneweg, das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenkreis in Bottrop hat eine Umsatzrendite von 13,2%, taucht bei den Umsatzerlösen erst am Platz 83 auf. Also Größe allein nicht alles, aber sicherlich, und das hat sich auch gezeigt, wenn man ein bisschen tiefer reingeht in die Jahresabschlüsse aus dem Jahr 2023, dass Träger größer geworden sind durch Fusion oder aber auch, weil sie entkonsolidiert haben, weil sie einzelne Einrichtungen abgegeben haben oder geschlossen haben, Standorte so nicht mehr weiter betreiben. Größtes Defizit in der Betrachtung haben die Barmherzigen Brüder gemeinnützige Träger aus Bayern mit 28,2 Millionen Euro. Die haben auch schon im Vorjahr einen Verlust gehabt von über 20 Millionen Euro. Da wird sicherlich die Frage sein, wie geht man damit um? Welche Perspektive gibt es in den Bereichen, das zu drehen, wieder in positive Ergebnisse zu kommen? Und auch das muss man sicherlich anschauen. Also unter diesen 83 betrachteten Sozialunternehmen haben wir ab Punkt 57 werden die Jahresüberschüsse negativ. Aber die davor sind auch recht klein. Und dann kann man das nochmal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Teilweise die Frage, wie viel Jahresabschluss brauche ich auch, um meine Investitionen zukünftig finanzieren zu können. Durchaus interessant, um hier so eine Übersicht zu bekommen in die Sozialunternehmen, die durch die Wohlfahrtsverbände geführt werden. Und da sind wir im Bereich der Caritas, der Diakonie, des Deutschen Roten Kreuzes, Johanniter und Malteser. Wenn wir bei Studien sind, es ist der neue Krankenhaus-Rating-Report 2025 rausgekommen. Und auch dazu findet sich was in der Wohlfahrt intern. Und zwar ein Interview mit Boris Ogurski, der seit 2003, das ist bis 2024, den Kompetenzbereich Gesundheit am RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung geleitet hat und wirklich tief in dem Krankenhausbereich drin ist. Und die Wohlfahrt intern hat sich mit Herrn Ogurski insbesondere zu der Lage der freigemeinnützigen Krankenhäuser unterhalten und der Einschätzung aus dem Krankenhausreport 2025. Zusammenfassend kann man sagen, die freigemeinnützigen Krankenhäuser stehen besser da wie die kommunalen, aber schlechter wie die privaten. Insbesondere auch, wenn man sich Insolvenzgefahren anschaut, haben wir bei den freigemeinnützigen ungefähr ein Drittel, was mit Insolvenz gefährdet sein könnte. Bei den öffentlichen sind es 2/3 und bei den privaten ungefähr 13%. Das zeigt ja auch unsere Analyse. Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen, ist aber auch nicht so ganz so ein Wunder, weil hier sind die freigemeinnützigen Träger am stärksten. 70% der Krankenhäuser in freigemeinnütziger Trägerschaft befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Defizitausgleiche, das fand ich auch ganz interessant, von Kommunen. Genauer gesagt, Defizitausgleiche für kommunale Krankenhäuser sind in Süddeutschland die Regel und in Ostdeutschland eher die Ausnahme. Hängt extrem stark ab von der Finanzkraft der einzelnen Kommune und wird auch gefragt, wann so die ersten Effekte in der Krankenhauslandschaft so zu sehen sind oder die vollständigen Effekte. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen die Einführung der Leistungsgruppen zum Anfang dieses Jahres und ja, das KHVVG. Wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wird es daraus Auswirkungen geben? Wird sich da was in der Krankenhauslandschaft verändern, auch finanzierungstechnisch etc. Herr Augustski sagt, eigentlich rechnet er mit den ersten größeren Effekten frühestens zum Ende diesen Jahrzehntes und dann 2030 fortfolgende weiter. Das heißt, wir haben eigentlich eine recht lange Transformationsphase. Wir haben jetzt das Jahr 2025, so ja auch ein bisschen angelegt in den verschiedenen Gesetzesinitiativen und Diskussionen, die es gibt, weil es Neubauten bedarf, Umbauten etc., dass man dort eigentlich einen Anpassungszeitraum von mindestens 5, eher 6, 7 Jahre hat, um dann wirklich die Effekte zu sehen. Er geht selber davon aus, dass ungefähr 70 bis 80 frei gemeinnützige Häuser, sogenannte Level 1 E-Kliniken werden könnten in Deutschland von insgesamt 350 Kliniken. Das sind bei ungefähr 1800 Kliniken ca. 20%. Das wird sicherlich auch doch Diskussionen, insbesondere in den Kommunen vor Ort und mit den Bürgern geben. Wir haben heute immer noch das Thema, dass man sein Krankenhaus gerne zu Hause vor Ort behalten möchte. Eigentlich fast egal, wie Politik, aber auch Ärzte, Pflegekräfte, andere Menschen aus dem Bereich sagen, es ist sinnvoll, Leistungen zu bündeln, nicht nur finanzierungstechnisch, sondern einfach auch qualitätstechnisch, weil es eben nicht von hoher Qualität zeugt, wenn ich alle 3 Tage mal eine Geburt mache oder eine Hüfte ersetze. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass hier was schiefgehen kann und der medizinische Erfolg beim Patienten ausbleibt und vielleicht sich sogar ins Gegenteil verkehrt. Was rät er? Augustski rät, dass man sich auf jeden Fall zusammentun sollte, weil häufig haben die frei gemeinnützigen Krankenhäuser keine Monopolstellung vor Ort. Ein bisschen, das ist der Unterschied eigentlich zu kommunalen Kliniken, dass die sich vor Ort mit regionalen Wettbewerbern zusammentun sollen. Und das sehen wir ja auch. Großer Betreiber Agaplesion versucht das schon länger an verschiedenen Standorten, beziehungsweise versucht es nicht nur, sondern setzt es auch um. Unter anderem, da es ist noch nicht in der Umsetzung, aber es wird diskutiert, auch öffentlich, einen Zusammenschluss in Darmstadt mit dem Klinikum Darmstadt, um dort Kompetenzen zu bündeln. Da geht es ja sogar so weit, gründet man eine gemeinsame Gesellschaft mit entsprechenden Anteilen und hat dann einen Player vor Ort. Und so sind es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, die Leistungen in den einzelnen Kommunen zu bündeln. So viel von mir, Markus, zu Themen Studien und Statistiken.
Ja, ich habe auch in den Krankenhaus-Rating-Report, das ist ja bei uns auch Pflichtlektüre im Research in der Sozialgestaltung, reingeschaut und auch nochmal so ein paar Kernergebnisse rausgegriffen. Tenor, die spürbare Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser im Jahr 2023. Hier haben wir auch wieder das Gap. Das sind die meisten Jahresabschlüsse, die ausgebeutet werden. Jetzt Ausgabe 2025. Die Jahresabschlüsse sind von 22 und 23. Diesmal auch eine kleine Zahl von Krankenhäusern, so um die 140, die schon für 2024 auch Vorlagen. Aber der Hauptfokus eben im Jahr 2023, demnach liegen bei 43% der Kliniken auf Konzernebene ein Jahresverlust vor. Und das wären tatsächlich doppelt so viele wie im Jahr 2022. Also 3 Jahre Differenz, Verdopplung des Anteils der Kliniken mit Jahresverlust auf Konzernebene auf massive 43%. Das ist natürlich ein besorgniserregendes Niveau.
Aber er geht ja auch davon aus, dass es ein bisschen besser wird, ne?
Genau.
Für 25 und dann auch 24 und vor allen Dingen das 4-Milliarden-Paket, über das gerade gesprochen wird, was im Herbst genauer definiert werden soll, wie es zur Auszahlung kommt, dass das einen Teil auffängt. Nichts darüber aber sagt, was passiert mit den Verlusten aus den Jahren 23 und vorhergehende, weil die werden ja durch die 4 Milliarden nicht neutralisiert. Und wahrscheinlich gibt es dann wieder den Aufreger, wenn ein Krankenhaus Gewinn macht. Aber wie soll es denn anders gehen? Wenn ich einen Verlust in dem einen Jahr habe, muss ich halt eben auch versuchen, in den folgenden Jahren diesen wieder über Gewinne auszugleichen. Ansonsten wird es nicht langfristig funktionieren mit verschiedenen Stakeholdern, sei es mit Kapitalgebern im Kreditbereich für Neubauten etc. Das sind ja alles Ansprüche von Dritten, die erfordern, dass man ein gesundes Geschäftsmodell hat.
Ein Kapitel, das mir auch aufgefallen ist in dem aktuellen Rating-Report, das ist auch was, das man zumindest vor 4 Jahren noch absolut nicht erwartet hätte in so einer Publikation, nämlich Empfehlungen zur Vorbereitung der Krankenhäuser auf den NATO-Bündnisfall. Da greife ich dir schon ein bisschen vor, Susanne, da hast du ja nachher auch noch Informationen zu. Da haben die Autoren sich auch Gedanken gemacht, schlagen ein Gesundheitssicherstellungsgesetz vor, das die Autorität für die Koordination der Verwundetensteuerung der Bundeswehr überträgt, also dem Sanitätischen Dienst der Bundeswehr, dass Netzwerkstrukturen geschaffen werden von Krankenhäusern, aber auch Reha-Kliniken, wer ist Erstversorger, an wen wird weiterverlegt, dass also Reha-Kliniken eingebunden werden in so ein Netz. Und die Schaffung von Möglichkeiten, Krankenhausbehandlungen im Notfall auch unterirdisch fortzusetzen. Also im Report wird davon ausgegangen, dass 150 bis 200 Krankenhäuser benötigt werden, die im Ernstfall kurzfristig die Behandlungen zum Beispiel in Tiefgaragen verlegen können, dass man hier eine Versorgungssicherheit hat. In Israel, in einigen skandinavischen Ländern sei das schon so vorgesehen und möglich. Und auch in Deutschland muss man sich leider Gottes darüber Gedanken machen. Selbstverständlich darf auch der Schutz vor Cyberangriffen und Sabotage in dem Zusammenhang nicht fehlen.
Vielleicht greifen wir ein bisschen vor und machen hier die Klammer auf, schließen Sie dann aber auch, weil das, glaube ich, gerade echt wirklich gut passt. Die F&W aus dem Juli hat es im Titel, die Frage der Krisenfestigkeit der Krankenhäuser. Und Krise geht jetzt hier mal nicht auf Finanzkrise, sondern die Krankenhäuser als Teil der Bewältigung von Krisensituationen, als die Orte, wo Menschen behandelt werden in verschiedenen oder mit verschiedenen Problemlagen. Und das ist wirklich etwas, was momentan deutschlandweit diskutiert wird und nicht nur diskutiert wird, wirklich auch in die insbesondere größeren Häuser gebracht werden. Du hast gerade gesagt, Sicherstellungsgesetz, sondern Gesundheitssicherstellungsgesetz.
Genau.
Steht im F&W-Artikel auch drin, dass es diese Forderung gibt. Und zwar eben hier um einerseits Bevorratung, Entscheidungskompetenz und strategische Patientensteuerung zu regeln. Man geht davon aus, nach einer NATO-Simulation, dass, falls es zu einem Krisenfall kommen sollte, Deutschland nicht nur Aufmarschgebiet ist, sondern auch eine Verwundeten-Drehscheibe mit bis zu 1000 Patienten täglich. Bringen Beispiel, heute hat man so im Schnitt wohl 15 ukrainische Patienten, die man in Deutschland behandelt. Das scheint schon schwierig zu sein, die entsprechend an die richtige Stelle zur Behandlung zu bringen und alles Weitere dann zu organisieren. Es hat eine große Übung in der Stadt Ulm stattgefunden. In Ulm gibt es ein Bundeswehrkrankenhaus. Insgesamt gibt es noch 5 Stück in Deutschland, die heute aber auch für die Bürgerinnen und Bürger offen stehen. Und man hat hier eine Übung mit über 1000 Menschen gemacht, um solchen Ernstfall zu proben bei laufendem Betrieb. Weil genau das wird natürlich in solchen Krisenfällen auch der Fall sein. Es gibt noch die Bundesbürger, die auch ins Krankenhaus müssen aus verschiedenen Gründen. Und zusätzlich habe ich eben verwundete Flüchtlinge vielleicht auch, also ganz verschiedene Bereiche. Und wie bekomme ich das miteinander hin? Und vor allen Dingen, wie gehe ich damit bei mit begrenzten Ressourcen um? Das ist ein Beispiel. Ein CT dauert recht lange. Wenn ich eine ganze Warteschlange von Patienten habe, muss ich entscheiden, wo brauche ich wirklich das CT für? Und wo reicht vielleicht auch viel schneller umzusetzen, einen Ultraschall, um die ersten Maßnahmen einzuleiten und den Patienten zu stabilisieren in Leib und Leben, aber vielleicht noch nicht zu Ende zu behandeln. Also auch einen anderen Blick auf den Patienten, insbesondere aus dem Ressourcenbereich heraus. Es soll bis Ende des Jahres in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verteidigung, dem Bundesinnenministerium und dem Bundesgesundheitsministerium einen Arbeitsentwurf für ein Gesundheitssicherstellungsgesetz geben, um eben zu klären, wer hat welche Hoheiten. Klar, Krankenhausplanung eigentlich Ländersache, aber in Krisenfällen können wir nicht erst alle Minister der Bundesländer zusammenholen und diskutieren, wer wann, wie, wo, was macht, sondern ganz klar braucht man Regelungen und Hierarchien. Und der Artikel beschreibt auch, es ist wirklich militärischer Einsatz mit Kommandozentrale etc. Was nicht so ganz rauskommt in dem Bereich, und das hätte ich mir fast noch mehr gewünscht, Krankenhäuser sind natürlich das Erste in der Versorgung von Verwundeten. Aber du hast eben schon gesagt, man muss eigentlich das Ganze weiterdenken. Das heißt, was ist mit Pflegeeinrichtungen, Reha-Kliniken, wie sind Versorgungen gewährleistet? Aber auch mit Rettungsdiensten, ob Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser, wie werden die eingebunden nachher auch zum Transport von verwundeten Patienten beispielsweise? Was braucht man auch, um die Bevölkerung zu informieren? nehmen wir Köln, die Uniklinik Köln vielleicht jetzt nicht mehr Anlaufpunkt ist, sondern das verlagert hat die in Anführungszeichen dann normale Bevölkerungsversorgung in andere Krankenhäuser. Und Köln deswegen gerade gewählt, weil Köln ist das, was du gerade erzählt hast, versucht es, und zwar eine unterirdische Intensivstation zu bauen. Die Kliniken der Stadt Köln planen gerade eine Pop-up-Intensivstation. Also nichts mit Pop-up-Restaurant oder Store, sondern in dem Fall, dass man eben in einer Tiefgarage recht schnell eine Intensivstation aufbauen kann. In Israel gibt es Kliniken, die sind quasi gespiegelt, oberirdisch und unterirdisch. Das heißt, das, was man oberirdisch hat, hat man nochmal gespiegelt unterirdisch, um eben in einem Angriffsfall trotzdem Patienten versorgen zu können. Und wir sehen jetzt im Krieg zwischen der Ukraine und Russland, dass zivile Ziele wie Krankenhäuser, Schulen etc. ganz gezielt angegriffen werden, um dort Infrastruktur zu schwächen. Das vielleicht auch nochmal wirklich interessant, also diese Zahl, die ich gerade genannt habe, was man rechnet von fast über 1000 verletzte Soldaten maximal. Zusätzlich geht man davon aus, dass Soldaten der Alliierten durch Deutschland marschieren würden in die östlichen NATO-Länder. Er sagt, es kann durchaus wahrscheinlich sein, dass Putin Estland-Litauen angreifen wird, einfach auch versuchen wird, rauszufinden, was die NATO dann macht. Wir hätten einen NATO-Bündnisfall und dann wäre Deutschland eben ein Land, ja, des Aufmarsches und Durchmarsches von Soldaten. Es gibt für Krankenhäuser, das fand ich ganz interessant, einen Krankenhausalarm- und Einsatzplan. Da wird empfohlen, dass man diese aktualisiert oder überhaupt kennt vielleicht. Und den kann man als Hilfe herunterladen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. In der Grundversion aber muss natürlich das anpassen. Und ich denke, dass das nicht nur für Krankenhaus sinnvoll ist, sondern auch für Pflegeheime, Reha-Kliniken in der Überlegung, welche Rolle spielt man im Krisenfall? Wie stellt man aber auch die Versorgung sicher seiner Bewohner, Patienten? Und auch fragen Sie, naja, was ist denn so wahrscheinlich? Und haben hier eine Aufstellung gesagt, Putin hat jetzt ungefähr 1,5 Millionen Soldaten unter Waffen. In den nächsten Jahren will er mehr als 2 Millionen Menschen, Soldaten unter Waffen haben. Das passiert eben Schritt für Schritt. Und vielleicht würde er ein paar tausend Mann mal 50 Kilometer nach Litauen reinfahren lassen. Ja, also wirklich, um dies zu testen. Wer ist der Stärkere und was passiert dann im Ernstfall? Schreiben verschiedene Szenarien und die militärische Provokation, aber auch zusammen mit Hackerangriffen oder Trinkwasserverschmutzung, du hast es eben eingangs erwähnt, darf man dabei nicht außer Acht lassen. Die Bedrohung könnte noch viel mehr sein, gerade auch Patientendaten, Kliniksysteme lahmzulegen. Ich habe heute ein ganz anderes Beispiel was gelesen. Es gibt wohl eine Hackergruppe, die von sich behauptet, sie hat die größte russische Fluggesellschaft, Aeroflot, komplett lahmgelegt über einen Hackerangriff. Und das kann man sich natürlich auch anders vorstellen. Und da macht solche kritische Infrastruktur, um einem Gegner zu schaden, sicherlich Sinn, dieses anzugreifen, weil es einfach extrem viel Kräfte nachher bindet.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Als eher unwahrscheinlich per heute wird eingestuft, dass wir einen NATO-Bündnisfall haben und Deutschland als betroffenes Krisengebiet gesehen wird. Das heißt, in Deutschland direkt Krieg geführt wird, das sieht man eher nicht als Risiko. Das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber in der Risikoeinschätzung heute, sondern vielmehr wirklich militärische Provokationen. Teilweise sieht man die ja heute schon, weiß nicht, ob sich der ein oder andere Hörer noch erinnert, dass Bundeswehrkasernen angegriffen worden sind, insofern, dass Wasser verunreinigt war vor einigen Monaten. das ist recht real in der Bedrohung. Und das zweite Szenario, dass der NATO-Bündnisfall eintritt, weil ein Angriff in Osteuropa oder im Baltikum stattfindet, auch das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Wasserversorgung, Sauerstoffzentralen, das sind alles kritische Bereiche, auf die sich Krankenhäuser vorbereiten sollen, aber auch weitere soziale Organisationen, sei es eben im Pflegebereich, sei es Schulen, Kindergärten, sei es Reha-Kliniken. Welche Rolle man in dieser Krise spielt. Die Verantwortlichen sind eigentlich ganz zuversichtlich, dass man das auch noch ganz gut hinbekommt. Vor allen Dingen, wenn man auf die Corona-Pandemie schaut, die in dem Punkt gut gemanagt worden ist in Deutschland und man sich sehr schnell geeinigt hat und da durchaus einiges draus lernen kann. Jetzt mache ich die Klammer wieder zu, Markus, habt ihr einiges erzählt. Mich beschäftigt das schon länger, dieses Thema. Ich habe es an verschiedenen Punkten mitbekommen. Das ist wieder viel mehr dieser Risikoblick aus Kliniksicht wahrgenommen wird, der in den letzten Jahren fast verschwunden ist. Es gehört ganz, ganz klar ins Risikomanagement einer Klinik, eines Pflegeheims, aber auch einer Reha-Klinik. Und wir sehen, dass die Bundeswehr dort viel, viel aktiver wird, auch zivile Bereiche mit einzubinden. Und heute eben schon die Katastrophenübung in Ulm ist ein Beispiel. Das wird im Ernstfall nicht mit Presse stattfinden und nicht damit. Man hatte viele verschiedene andere Kliniken dazu eingeladen, damit die sich das anschauen konnten. Das wird natürlich im Ernstfall nicht der Fall sein. Aber ich weiß, dass es Vorbereitungen auch in anderen Kliniken gibt, die auch mit ihrem Management diesen Krisenfall erproben und vor allen Dingen solche Hierarchieketten, die wir als Zivilisten so vielleicht nicht gewohnt sind, weil lange diskutieren ist dann nicht. Jetzt mache ich die Klammer zu. Hast du noch was von Studien?
Ja, ich würde gerne noch eine Studie aufgreifen zur kommunalen Pflegeplanung, die jetzt ganz aktuell erschienen ist. Erstellt vom IGES-Institut, Institut für Gesundheits- und Sozialforschung aus Berlin. Und die Studie wurde im letzten Jahr von der alten Bundesregierung noch in Auftrag gegeben. Jetzt aktuell von der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Katrin Staffler, veröffentlicht. Und wer sich für das Thema kommunale Pflegeplanung interessiert, allein schon die Beauftragung dieser Studie zeigt ja, dass das der Bundespolitik wichtig ist, dass dieses Feld stärker in den Fokus rückt, auch professionalisiert wird. Das Pflegekompetenzgesetz hatte ja schon seit der ersten Entwurfsfassung entsprechende Regelungen vorgesehen. Da warten wir ja noch drauf, dass hier was durch dieses Gesetz hinsichtlich der kommunalen Pflegeplanung festgeschrieben wird oder nochmal neu vorgegeben wird. Mit dem aktuellen Gutachten wird, wie ich finde, sehr gut dargestellt, so eine strukturierte Übersicht gegeben, wie die Bundes- und landesrechtlichen Regelungen für Pflegeplanung überhaupt aussehen, wie unterschiedlich das da auch in den Ländern gehandhabt wird. Es wird untersucht, wie die Pflegeplanung in strukturell unterschiedlichen Kommunen aktuell auch umgesetzt wird, was kommunale Pflegeplanung in der Praxis tatsächlich bedeutet. Und es werden auf Basis von Interviews mit Beteiligten die förderlichen und hemmenden Faktoren für die Umsetzung von Pflegeplanungen. Diese Faktoren werden identifiziert, darauf aufbauend dann Unterstützungsmaßnahmen auf Bundes- und Länderebene abgeleitet. Ja, das Gutachten fasst 5 Handlungsempfehlungen zusammen. Es fordert mehr Verbindlichkeit und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunen. Also einmal Verbindlichkeit, überhaupt in die Pflegeplanung zu gehen, aber dann auch, wenn man geplant hat, auf Basis der Planung mit mehr Kompetenzen auch gestalten zu können. Die Entwicklung der Pflegestruktur vor Ort. Es werden natürlich mehr Ressourcen gefordert, zum einen finanziell, aber auch vor allen Dingen personell. Weil es zeigt sich, dass Kommunen zum Teil Fördermittel jahrelang nicht abrufen können, einfach weil das Personal fehlt, um mit diesen Mitteln entsprechend auch Planungen vorzunehmen. Konkrete Vorgaben zu Inhalten, Indikatoren und Planungszeiträumen fehlen zum Teil und sollten aufgestellt werden oder an die Hand gegeben werden. Und eine große Lücke besteht bei geeigneten Daten. Also vor allen Dingen kleinräumigen Daten zur Pflegesituation, auch dann natürlich im Zusammenhang mit demografischen Entwicklungsaspekten. Wo geht die Reise hin, dass man hier planen kann? Es wird auf die Daten der Kranken- und Pflegekassen verwiesen, die entweder nicht verfügbar sind oder zum Teil kostenpflichtig, aber vor allen Dingen auch diesen kleinräumigen Charakter nicht wiedergeben, der an der Stelle benötigt. Das Gutachten gibt es zum freien Download im Internet auf der Seite der Pflegebevollmächtigten und auch hier werden wir Ihnen einen Link in die Shownotes zu dieser Aufnahme einsetzen.
Wir werden noch voll die Profis, Markus. Wir haben jetzt, glaube ich, heute schon 3-mal unsere Shownotes erwähnt. unsere Notizen, die Sie in der jeweiligen App, mit der Sie unseren Podcast hören, durchsuchen können und dann auch die Webseitenlinks, um sich etwas tiefergehend zu informieren. Kommen wir zum Schluss noch zu unserer Kategorie Gerichtsentscheide und weitere Themen zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Markus, ich habe zwei Sachen dazu mitgebracht. Geht so ein bisschen unter Randnotizen, durchaus aber für die Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, wichtig. Das erste, da geht es um die Intensivpflege. Bei der Intensivpflege gab es eine dauerhafte Ausnahme bei der Potenzialerhebung. Das heißt, zu Pflegende sind durch ausgewiesene Ärzte regelmäßig zu begutachten, insbesondere hinsichtlich der Beatmung bzw. Möglichkeit zur Entwöhnung, andere Möglichkeiten der Versorgung, immer mit dem Ziel, eine Lebensverbesserung zu erreichen. Und da hat man jetzt festgelegt, und zwar wer? Der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, hat festgelegt, dass Menschen, die in dem Fall Versicherte bis einschließlich 30. Juni 2025 bereits Leistungen erhalten, klinische, intensivmedizinische Leistungen, diese Potenzialerhebung entfällt und zukünftig Versicherte, die zukünftig diese Leistungen der Intensivpflege erhalten, gibt es eine Pflicht zur Potenzialerhebung und die geht weiterhin bei der außerklinischen Intensivpflege, die nach dem 30. Juni 2025 erstmals verordnet wird, dass innerhalb eines Zeitraums von mindestens 2 Jahren in 2 aufeinanderfolgenden Erhebungen ärztlich festgestellt wurde, dass keine Entwöhnung mehr möglich ist. Erst dann kann ich diese Verpflichtung auch für die Zukunft aufheben. Zweites, und das ist ein bisschen größeres Thema, kommt eigentlich aus einem anderen Bereich und für mich fällt das wieder unter Bürokratie. Also wenn sich unsere Politik überlegt, wo sie Bürokratie verschlanken kann, wäre das sicherlich ein Punkt. Und zwar geht es um das sogenannte AÜG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Eigentlich mal ursprünglich ins Leben gerufen aufgrund vieler Zeitarbeiten und dass man dort einen geregelten Vorgang hat, dass klargestellt wurde, dass Arbeitnehmer, die überlassen werden an verschiedene Betriebe, auch Entgelt bekommen, wenn sie nicht überlassen werden, etc. etc. Aber das greift auch auf die Sozial- und Gesundheitswirtschaft über. Und hier hat das Bundesarbeitsgericht Ende 2024 eine Entscheidung gefällt und da ging es um den Einsatz von Springerpools in der Pflege, was durchaus ja üblich ist. Also wir haben Fachkräftemangel und ich bin Pflegeheimbetreiber und habe sogenannte Springer vielleicht in einer Gesellschaft, die ich an verschiedenen Orten einsetze. Da war die Frage, greift hier das Konzernprivileg aus dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz? Das heißt, Konzerne müssen keine Arbeitnehmerüberlassung beantragen? Oder hätte die beantragt werden müssen mit verschiedenen Folgen, wenn diese beantragt werden, auch Haftungsrisiken für die Geschäftsführer etc. Und hier wurde jetzt klargestellt, dass das Konzernprivileg, wenn jemand als Springer eingestellt wird, im Konzern nicht gilt. Und auch wenn er in anderen Gesellschaften beschäftigt wird, selbst wenn er eben nicht zum Zwecke des Springens eingestellt worden ist. Was heißt das für die Unternehmen? Man muss eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis beantragen bei der Bundesagentur für Arbeit. Und jetzt kommt's. Das ist nicht mal ein Antrag von einer Stunde, schnell gemacht. Ich habe hier gerade die Webseite auf der Arbeitsagentur. Welche Nachweise und Unterlagen schon überhaupt benötigt werden? Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden. Das heißt, alle Geschäftsführer müssen an ihrem Wohnort Führungszeugnisse beantragen, behördliche Führungszeugnisse. Es geht weiter mit einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister der vertretungsberechtigten Person. Das heißt hier auch die Geschäftsführer Gewerbezentralregister beantragen. Das geht noch online aus meiner eigenen Erfahrung. Ein chronologischer Handelsregisterauszug ist jetzt auch noch nicht so, ne? Erstaunt noch kein. Kopie des Gesellschaftsvertrages, Kopie der Gewerbeanmeldung, Bescheinigung der zuständigen Berufsgenossenschaft, Bescheinigung der Krankenkasse über mindestens die Hälfte ihrer Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, Nachweis über liquide Mittel über 3.000 Euro pro geplanten Leiharbeitnehmer, mindestens jedoch insgesamt 15.000 Euro, Muster eines Arbeitsvertrages für Leiharbeiter, ist ja in dem Fall noch nicht mal wirklich ein Leiharbeit, weil man im Konzern sogenannte Springerpools hat, Muster eines Arbeitnehmerüberlassungsvertrages, den man im Konzern normalerweise auch nicht unbedingt hat, Vollmacht für die Antragstellung, wenn ich es nicht persönlich mache. Und die erstmalige Beantragung einer Erlaubnis reichen Sie bitte eine Übersicht über den Werdegang, Lebenslauf der vertretungsberechtigten Person ein. damit ich Springer im Konzern einsetzen kann. Eigentlich hier eine Vorgabe eines Gesetzes macht durchaus Sinn aus verschiedenen Blickpunkten, aber nie im Blick gehabt, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass wir versuchen, möglichst flexibel mit Arbeitskräften umzugehen innerhalb Konzerne. Aber das Gesetz greift voll. Und das Ganze gibt's natürlich nicht umsonst. Also schon alleine das behördliche Führungszeugnis kostet Geld, auch der Auszug aus dem Gewerbezentralregister. Aber da sind wir noch unter 20 Euro pro Bestätigung. Aber hier bei der Beantragung, erste Gebühr 377 Euro. Ja, Bundesagentur ist ganz genau. Beim Verlängerungsantrag und auch bei einem Antrag auf eine unbefristete Erlaubnis wird in der Regel eine Gebühr von über 2000 Euro fällig und in Ausnahmefällen kann die noch ermäßigt werden. Also Bürokratie, da brauchen wir uns noch nicht mal da Gedanken machen, ob wir ausländische Fachkräfte und schneller die Abschlüsse anerkennen. Das ist schon hilfreich, das hat man häufig so gar nicht im Blick, wenn man sich eigentlich um die Versorgungslage kümmert, was das hintendran an Verwaltungsaufwand bedeutet, der eigentlich nicht bezahlt ist. Also hier ist auf jeden Fall ein Mitarbeiter beschäftigt, die Sachen zusammenzusuchen, das nachzuhalten, Nachfragen der Arbeitsagentur nachzugehen und auch zu beantworten. Und rein wirtschaftlich ist es gar nicht gewollt, dass man sagt, wir haben hier Leiharbeiter dauerhaft, wie man das kennt von Unternehmen. Früher war es Randstadt, gibt heute andere Bereiche im Leiharbeitsbereich, sondern hier geht es eigentlich ja darum, eine Flexibilität in der Versorgung herzustellen. Insofern das ganz interessant und für Unternehmen im Pflegebereich, aber auch in anderen sozialen Bereichen wirklich darauf achten, falls nachher rauskommt, man hätte eine Arbeitnehmerüberlassung beantragen müssen, ist es wirklich auch haftungsrechtlich persönlich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin nicht ganz einfach, aber auch für die Gesellschaft. So viel von mir. Hast du noch was, Markus?
Ja, mir bleibt eigentlich ein Stück weit die Verwunderung, dass wir in der Sommerpause oder in der vermeintlichen Sommerpause doch noch so viele Themen gefunden haben. Die Entwicklung wird spannend bleiben. Wir hatten Gesetzesinitiativen angesprochen, die angestoßen wurden, wo man jetzt gespannt sein kann, was draus wird.
Apropos Sommerpause, gehst du noch in Urlaub?
Ich werde noch Urlaub machen, ja. Ein bisschen im August und dann im Schwerpunkt September und Oktober.
Das ist nicht schlecht. Das heißt, du bist nicht mehr so ganz mit den Schulferien abhängig.
Genau.
Vielleicht hast du dann auch nicht ganz so regnerisches Wetter, wie wir es heute bei der Aufnahme haben. Soll ja aber wieder besser werden. Dann bleibt uns übrig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen einen schönen, entspannten Sommer zu wünschen. Genießen Sie lange Sommerabende, aber auch vielleicht das frühe Aufstehen und es ist schon hell und man hört die Vögel singen. Die Lichtverhältnisse werden sich immer schneller ändern, als man denkt. Dann ist es morgens um 7 wieder dunkel und abends um 6 auch schon. Das heißt, genießen Sie die langen Tage, genießen Sie den Sommer und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss auch von mir.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.